ARD Sounds.
Also ich war mein Leben lang ein Kämpfer und ich habe immer gekämpft, wo andere schon ignoriert haben, habe ich weiter gekämpft und habe dadurch auch viel erreicht.
Das ist Helmut Feldmann, ein Mann, der es nicht immer leicht im Leben hatte, der sich immer wieder durchkämpfen musste. Er ist Ende 40, da erfährt er ist schwer krank.
Ich wache nachts auf, bekomme keine Luft mehr, das kann sich einer, der das nicht hatte und erlebt hat, gar nicht vorstellen.
Eine Lungenkrankheit, die ihn langsam ersticken lässt.
Es wird schlechter werden, aber es ist bei den Menschen unterschiedlich. Bei einem geht das relativ schnell, beim nächsten dauert das vielleicht Jahre. Ja, und ich hoffe, dass es bei mir Jahre dauert.
Helmut Feldmann ist klar, er will leben. Er will möglichst lange leben. Was er nicht will, ist, die Kontrolle zu verlieren. Dahinsiechen ist keine Option für ihn.
Das möchte ich dann nicht mehr miterleben. Diese Luftnot zu haben, dass ich vielleicht nicht mehr kommunizieren kann und so weiter und so fort. Das ist dann meine Lebensqualität, die Grenze erreicht und dann möchte ich nicht mehr leben. Und dieses Recht, finde ich, hat jeder Mensch.
Doch auch wenn Helmut Feldmann schwer krank ist, um sein Recht, selbstbestimmt sterben zu dürfen, muss er kämpfen.
Rote Roben.
Fälle, die Deutschland bewegen.
Ein ARD-Podcast, produziert vom SWR.
Es gibt Geschichten, die bewegen ein ganzes Land.
Weil sie große Fragen aufwerfen, die uns alle betreffen.
Fragen nach Freiheit und Gleichheit.
Nach Leben und Tod.
Manchmal landen diese großen Fragen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das dann darüber entscheiden muss.
In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter diesen Entscheidungen.
Geschichten von Menschen, die in Karlsruhe geklagt haben. Von Menschen, für die plötzlich alles auf dem Spiel steht. Mein Name ist Exona Hüseni. Ich bin Reporterin in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe.
Mein Name ist Frank Bräutigam. Ich bin seit 15 Jahren ARD-Rechtsexperte und berichte für die Tagesschau aus Karlsruhe. Wir beide sind Journalisten, die Jura studiert haben.
In dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Helmut Feldmann, den wir über viele Jahre begleitet haben.
Noch ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge geht es um Suizid. Wenn es euch gerade nicht gut geht, hört diesen Podcast lieber nicht an oder hört ihn nur gemeinsam mit einer Freundin oder einem Vertrauten an. Ihr hört den Podcast Rote Roben – Fälle, die Deutschland bewegen. Mit der Folge: Darf Helmut Feldmann sterben?
Als wir Helmut Feldmann vor etwa 7 Jahren zum ersten Mal treffen, ist er Anfang 70. Er lebt in Marl, einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein-Westfalen, im nördlichen Ruhrgebiet. Eine Stadt von der Sorte, von der es viele gibt in Deutschland. Geprägt von der Industrie, 60er-Jahre-Architektur und irgendwie würde ich fast sagen, Helmut Feldmann passt hierher. Er wirkt ordentlich, aber nicht gestriegelt. Seine grauen Haare sind zum Seitenscheitel gekämmt. Die Unterarme sind tätowiert. Er sieht ein bisschen aus wie ein Seemann, was übrigens Helmuts Traum war. Er wollte nach seiner Lehre als Elektriker eigentlich auf einem Schiff anheuern. Seine Eltern haben ihm das aber nicht erlaubt. Und so bildet sich Helmut Feldmann weiter als Elektrotechniker. Und seine Biografie klingt ziemlich genauso wie die von Menschen, von denen man sagt, die hatten es nicht leicht im Leben.
Für ihn wurde es früh ernst. Hochzeit mit 19. Das Paar bekommt schnell sein erstes Kind, eine Tochter und später einen Sohn. Doch die Beziehung hält nicht. Helmut entschließt sich, nur kurz nach der Geburt des Sohnes abzuhauen. Mit 1.000 Mark in der Tasche und ohne einen Hinweis für seine Familie. In seiner Biografie schreibt er später, dass das seine spontane Reaktion war, um aus seinem für ihn unbefriedigenden Leben rauszukommen. Er lässt Frau und Kinder allein. Helmut trinkt immer mehr, irgendwann zu viel, kommt auch noch mit Heroin in Kontakt. Wegen verschiedener Straftaten kommt er ins Gefängnis. Eine verkorkste Jugend, sagt er selbst dazu. Mit 30 kriegt er die Kurve, geht zum Entgiften in ein Krankenhaus und trifft dort Erika. Er verspricht ihr, mit den Drogen aufzuhören. Später sagt er über Erika, sie war meine Rettung.
Helmuts Leben ist voller Aufs und Abs. Viele Kämpfe hat er gekämpft und gewonnen. Gegen die Drogen, gegen den Alkohol. Er fängt sich, spricht später von einem gutbürgerlichen Leben, das er letztendlich führt.
Er engagiert sich bei der Arbeiterwohlfahrt für Schwächere, ist auch politisch aktiv. In seinem SPD-Ortsverein hat er den Spitznamen Wadenbeißer. Bei einem Kampf weiß er aber, den wird er nicht gewinnen können.
Helmut bekommt mit Ende 40 eine schwere Diagnose. COPD in Verbindung mit einem Gendefekt. Eine unheilbare Krankheit, die langsam voranschreitet und die Lunge angreift. Schleichend bekommt man über Monate und Jahre weniger Luft. Man wird weniger belastbar, weniger beweglich. Irgendwann kostet jeder Atemzug Kraft.
Ja, ich weiß nicht, das kann man schlecht beschreiben. Das muss einer mitgemacht haben, um das überhaupt verstehen zu können. Weil es ist sehr schwierig, wenn man keine Luft bekommt, bekommt man automatisch erfolgen Ängste. Und weil man diese Angst hat, wird die Luftnot noch größer. Das ist so, das ist mir auch so erklärt worden. Das kann ich auch nachvollziehen.
Ich habe Helmut Feldmann vor 5 Jahren für eine Fernsehdoku in Mal besucht. Wir sind auch zusammen auf den Friedhof gegangen. Er wollte mir dort zeigen, wo seine Schwester Anni begraben ist. Er konnte das nur ungefähr sagen, weil sie anonym bestattet wurde. Und dabei hat er mir erzählt, dass er Anni vor ihrem Tod eine Zeit lang begleitet hat. Und das Dramatische dabei, er hat damit praktisch in seine eigene Zukunft geschaut, weil Anni ebenfalls an COPD gelitten hat.
Die hat 2 Jahre im Bett gelegen, die konnte nicht mehr sprechen, weil das Atemvolumen nicht mehr vorhanden war. Das war schrecklich. Ich habe sie dann auch etwa ein Jahr, bevor sie starb, nicht mehr besucht, weil ich konnte das nicht ertragen. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und das war für mich unerträglich.
Eine unglaublich schwierige Situation war das ganz offensichtlich. Und dazu kommt, schon sein Vater ist daran gestorben, erzählt er mir.
So wie Helmut Feldmann seiner Schwester bei der Bewältigung ihrer Krankheit zumindest zeitweise geholfen hat, braucht auch er irgendwann Hilfe. Er bekommt sie von seiner Tochter Manuela.
Es war also auch ein paar Mal so, dass ich ihn ins Krankenhaus einweisen musste oder dass er bei mir anrief und dann wirklich am Japsen war und ich dann hingerast bin, unterwegs den Notarzt, also Krankenwagen angerufen habe. Also jetzt in der Zeit war der, ich glaube, hat er 4 Lungenentzündungen gehabt und eine starke Bronchitis. Ich bin Asthmatiker, also ich weiß, wie das ist, keine Luft zu kriegen. Ne? Deswegen, und ich habe es ja auch immer bei den Leuten gesehen.
Sie meint, bei den Leuten, um die sie sich sonst kümmert. Sie hat lange als Altenpflegerin gearbeitet und weiß, worauf sie sich einlässt.
Helmut Feldmann merkt also, wie es ihm immer schlechter geht. Bei einem normalen Verlauf würde er wahrscheinlich irgendwann ersticken.
So will er nicht sterben.
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich gehen. Und zwar selbstbestimmt und an dem Tag, an dem ich es möchte. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor Qualen.
Helmut Feldmann ist klar, er will nicht so enden wie seine Schwester. Er will selbst bestimmen, wann er geht und wie er geht. Die Lösung für Helmut Feldmann? Er will Suizid begehen. Und zwar mit Hilfe eines Sterbehilfevereins. Was er da aber noch nicht weiß, auf diesem Weg werden ihm große Steine in den Weg gelegt.
Die Sterbehilfe wird in Deutschland neu geregelt. Mit deutlicher Mehrheit hat der Bundestag heute einem Gesetzentwurf zugestimmt, der geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe stellt. Vereine oder Einzelpersonen dürfen künftig keine Hilfe zur Selbsttötung als Dienstleistung anbieten, sonst drohen bis zu 3 Jahren Haft.
Um zu verstehen, was genau da neu geregelt und verboten wurde, müssen wir kurz etwas erklären. Es ist nämlich wichtig, dass man die verschiedenen Arten der Sterbehilfe unterscheidet. Strafbar ist und bleibt die aktive Sterbehilfe. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Arzt Helmut Feldmann auf dessen Wunsch ein tödlich wirkendes Medikament in die Vene spritzt und ihn dadurch tötet. Davon unterscheiden muss man die Beihilfe zum Suizid. Hier nimmt der Suizidwillige die letzte Handlung, die zu seinem Tod führt, selbst vor. Er nimmt sich also selbst das Leben, aber jemand hilft ihm im Vorfeld dabei. Zum Beispiel, indem er das tödlich wirkende Medikament besorgt. Das kann ein Sterbehilfeverein oder auch ein Arzt sein. Am Ende muss der Suizidwillige das Medikament aber selbst einnehmen. Das würde im Fall von Helmut Feldmann bedeuten, ein Arzt legt ihm einen Zugang für eine Infusion. An der Infusion hängt das tödliche Medikament. Das Rädchen der Infusion muss Helmut Feldmann aber selbst drehen. Erst dann fließt das tödlich wirkende Medikament in seine Blutbahn, wodurch er sterben wird. Diese Beihilfe zum Suizid war für die Helfer lange legal. Der Bundestag wollte das jedoch ändern und hat 2015 entschieden, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ist jetzt für die Helfer strafbar. Geschäftsmäßig ist Sterbehilfe, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist, also keine einmalige Hilfe. Betroffen sein könnten Ärzte, aber auch ehrenamtliche Helfer, die für Sterbehilfevereine tätig sind. Der Gesetzgeber wollte mit dem Verbot erreichen, dass die Sterbehilfe nicht zu einem Geschäftsmodell wird. Es ging dabei auch um die Sorge, dass sich der begleitete Suizid immer weiter verbreiten und so der Eindruck von Normalität entstehen könnte. Schwerstkranke und alte Menschen könnten sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen, ihrem Leben vorzeitig ein Ende zu setzen.
Faktisch gesehen hat das bedeutet, Sterbehilfevereine und Ärzte konnten mit diesem Gesetz in Deutschland Menschen nicht mehr beim Suizid helfen. Die ganze Mühe und Vorsorge von Helmut Feldmann umsonst. Ihm wird klar, wenn er sich irgendwann entscheiden sollte, dass es soweit ist und er nicht mehr leben will, er wird wahrscheinlich niemanden finden, der ihm dabei hilft. Anders will er es aber auch nicht versuchen.
Auf den Turm steigen, runterspringen würde ich nicht machen, dazu wäre ich zu feige. Vor das Auto zu werfen würde ich nicht machen, weil dadurch die Insassen des Autos entweder schwer verletzt werden oder sterben oder dieses Bild nicht mehr aus ihren Köpfen kriegen würden. Oder vom Zug werfen das Gleiche. Das würde ich anderen Menschen mit schaden. Das möchte ich auch nicht.
Aber aufgeben? Das will Helmut Feldmann auf keinen Fall.
Also ich war mein Leben lang ein Kämpfer. Und ich habe immer gekämpft, wo andere schon ignoriert haben, habe ich weitergekämpft und habe dadurch auch viel erreicht.
Hier ist wieder dieses Motto, das sich durch Feldmanns Leben zieht. Er kämpft, weil er muss. Schon einen Tag nach der Entscheidung im Bundestag beschließt er, aktiv zu werden. Er reicht eine Verfassungsbeschwerde ein. Er sagt, dieses Gesetz verletzt ihn in seinem Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben.
Das war für mich ein Schock. Ich habe das auch nie nachvollziehen können. Eventuell, dass Sterbehilfevereine, gut, das hätte ich akzeptiert. Aber dass selbst Ärzte mit Gefängnis bestraft werden und ihre Approbation entzogen werden und. Das habe ich nicht akzeptiert. Und dieses Gesetz, den Paragraphen 217, den respektiere ich auch nicht.
Normalerweise kann man als Bürger in Deutschland nicht direkt vors Bundesverfassungsgericht ziehen, sondern muss mit einer Klage erst durch die Instanzen gehen. Erst wenn man da keinen Erfolg hat, kann man vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Anders ist es aber, wenn man direkt gegen ein Gesetz klagt. In diesem Fall kann man unter bestimmten Bedingungen auch sofort nach Karlsruhe gehen, so wie das auch Helmut Feldmann gemacht hat.
Hier müssen wir mal kurz deutlich machen, über welche zeitlichen Dimensionen wir sprechen. 2015 fällt die Entscheidung im Bundestag, dass die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten wird. Helmut Feldmann ist nicht der Einzige, der Verfassungsbeschwerde einreicht. Auch andere mit demselben Ziel wenden sich an das Bundesverfassungsgericht. Mehrere Privatpersonen, Sterbehilfevereine und Ärzte sind dabei. Und erst 2019 erreichen Helmut und die anderen Kläger ihr Ziel. Die Beschwerde wird mündlich in Karlsruhe verhandelt. Zu diesem Zeitpunkt ist Helmut Feldmann schon deutlich schwächer. So schwach, dass er nicht von Mahl nach Karlsruhe reisen kann.
Ich war bei der mündlichen Verhandlung dabei und ich fand, das war eine der spannendsten Verhandlungen überhaupt. 2 Tage hat sie gedauert. Das zeigt, wie intensiv sich Karlsruhe mit dem Thema befasst. Denn normalerweise wird, wenn überhaupt, nur einen Tag lang im Gerichtssaal diskutiert. Das liege auch an diesem Thema, das auch für die Richterinnen und Richter eine besondere Herausforderung ist, sagt Andreas Voskuhle, damals Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender des 2. Senats. Er hat die Verhandlung geleitet.
Anfang und Ende des Lebens sind immer schwierige Phasen, da sind viele auch Grundfragen umstritten. Dementsprechend war klar, wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen uns das genau anschauen. Dann gibt es sehr viel unterschiedliche Expertise zu dieser Frage, sehr viel unterschiedliche Meinungen, die wir versucht haben einzuholen. Und wir wollten auch in der Verhandlung diesen unterschiedlichen Meinungen Raum geben und in eine wirkliche Diskussion auch einsteigen. Und das ist uns, so ist meine Erinnerung, auch ganz gut gelungen. Und vielen wurde, glaube ich, auch während der Verhandlung deutlich, wie komplex das Thema ist.
Die Entscheidung ist schwierig, und zwar, weil sie ethische, moralische und religiöse Fragen berührt.
Wie wir mit dem Tod umgehen, spiegelt unsere Einstellung zum Leben.
Mit diesen Worten hat Andreas Voskuhle damals die Verhandlung eingeleitet.
Das Recht darf hier nicht schweigen.
In der Verhandlung kommt ein Mitstreiter von Helmut Feldmann ausführlich zu Wort, der ebenfalls eine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Und ich weiß noch, als der gesprochen hat, da war es im Saal damals wirklich mucksmäuschenstill. Es ist wichtig, dass auch persönlich Betroffene im Bundesverfassungsgericht zu Wort kommen, sagt der damalige Präsident des Gerichts Andreas Voskuhle. Aber die Richterinnen und Richter dürfen sich von den Schicksalen nicht zu sehr beeindrucken lassen, findet er.
Wir müssen wirklich als Juristinnen und Juristen auf diesen Fall schauen und man darf da nicht seine anekdotische Wahrheit mit einbeziehen. Und insofern darf man sich auch nicht, das hört sich etwas hart an, aber man darf sich auch nicht zu sehr von den Einzelschicksalen, die dort verhandelt werden, beeindrucken lassen, sondern muss versuchen, einen klaren juristischen Blick zu behalten.
Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Richterinnen und Richter durchaus beeindruckt und berührt waren von diesen persönlichen Schicksalen. Auch Palliativmediziner, Psychologen und Bundestagsabgeordnete konnten ihre Position damals klarmachen. Für die Richter geht es in der Verhandlung darum, eine Grundlage für die Entscheidung zu bekommen. Das Selbstbestimmungsrecht spielt eine Rolle oder auch, ob die Entscheidung für einen assistierten Suizid abgesichert werden muss, also zum Beispiel mit einer ausführlichen Beratung vorab.
Wir haben vor allen Dingen auch in der Verhandlung gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren, die dort waren, darüber nachgedacht, wie kann man sicherstellen, dass diese Entscheidung wirklich selbstbestimmt ist. Welche Sicherungsmechanismen muss ich da einbauen? Also kann das mein Hausarzt alleine feststellen oder sollte man noch einen externen, zweiten Arzt fragen? Wie viel Zeit muss zwischen dem ersten Gespräch über einen Suizid und dem eigentlichen Suizid vergangen sein? Muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken können? Wie muss man das dokumentieren, dass man diesen Willen hat? Welche Untersuchungen müssen gemacht werden, damit wir sicher sein können, dass nicht jemand aus einem depressiven Schub heraus sich umbringen möchte?
Nach der Verhandlung habe ich abends noch einen sogenannten Aufsager für die Tagesschau gemacht, direkt vorm Bundesverfassungsgericht. Der Aufsager, das ist der letzte Baustein in meinem Filmbericht, wo man mich dann nochmal sieht. Und da habe ich auch nochmal zusammengefasst, worum es in diesem Verfahren im Kern geht.
Gibt es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben? Wie weit reicht es? Und wie stark darf der Staat so ein Recht per Strafgesetz einschränken? Das sind die Kernfragen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil beantworten muss. Es wird in einigen Monaten gesprochen.
Dann wird erstmal beraten. Das bedeutet, die 8 Richterinnen und Richter des 2. Senats treffen sich in ihrem Beratungszimmer. Alles, was sie dort miteinander besprechen, ist streng geheim. Es herrscht das sogenannte Beratungsgeheimnis. Ins Beratungszimmer dürfen sie nicht mal ihre Laptops oder Handys mitnehmen, nur Stift und Papier und natürlich Gesetze. Dort diskutieren sie so lange, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Das kann Stunden, Tage oder auch mal Wochen dauern. Dass es so lange gedauert hat, bis mündlich verhandelt und später auch entschieden wurde, hat auch für Kritik gesorgt. Ich meine, die Kläger sind schwer krank, wollen Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das Gericht braucht Jahre, bis es eine mündliche Verhandlung ansetzt und nach der nochmal fast ein Jahr, bis es entscheidet. Manche Kläger sind sogar gestorben, während sie auf die Entscheidung gewartet haben. Aber die Richterinnen und Richter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und sich ausführlich mit der Sache befasst. Das sogenannte Votum, mit dem sie die Beratung vorbereitet haben, hatte 1000 Seiten.
Am 26. Februar 2020 verkündet das Bundesverfassungsgericht das Urteil. Helmut Feldmann hat es auch zur Urteilsverkündung nicht nach Karlsruhe geschafft. Er ist zu krank und schwach und sagt, für den Weg hätte ihm die Luft gefehlt. Stattdessen sitzt er in seiner Wohnung in Mahl und schaut die Urteilsverkündung live vom Sofa aus, auf seinem Fernseher. Er sieht, wie die Richterinnen und Richter in ihren roten Roben in den Gerichtssaal treten.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, der § 217 Strafgesetzbuch, ist verfassungswidrig.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Das heißt, Helmut Feldmann darf selbstbestimmt sterben. § 217 Strafgesetzbuch ist gekippt. Selbstbestimmt zu sterben ist ein Grundrecht.
Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren.
Bei meinem Besuch in Mahl habe ich Helmut Feldmann genau auf diesen Satz angesprochen.
Dieses Zitat von Professor Voskuhle, der hat ja Sie gemeint.
Ja, ja.
Das war Ihnen auch bewusst dann?
Das war mir bewusst, ja. Vielleicht kann ich das so erklären, dass mir also so ein dicker Stein aus der Brust gefallen ist, dass es endlich geschafft war.
Helmut Feldmann hat den Kampf gewonnen. Noch während er die Urteilsverkündung auf dem Fernseher verfolgt, kommen ihm die Tränen. Eine Kamera war an dem Tag dabei.
Ja, ich bin emotional sehr aufgewühlt, aber ich bin auch sehr erleichtert. Und es gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, um das Leben, das ich noch habe, zu gestalten und zu erleben mit meinen Kindern, mit meiner Familie.
Das Bundesverfassungsgericht hat § 217 Strafgesetzbuch gekippt. In dieser Deutlichkeit war das Urteil überraschend. Das Gericht hat gesagt, jeder Mensch, egal ob krank oder gesund, darf selbst entscheiden, ob er sein Leben für lebenswert hält oder nicht mehr leben will. Wichtig, die aktive Sterbehilfe ist auch nach dem Urteil weiter verboten. Niemand darf einen Menschen auf dessen Wunsch hin töten. Die Beihilfe zum Suizid ist seit dem Urteil aber wieder straflos. Das heißt ganz praktisch, Sterbehilfevereine können in Deutschland ihre Arbeit wieder aufnehmen. Und auch Ärzte können Sterbewilligen wieder dabei helfen, selbstbestimmt zu sterben. Zum Beispiel durch das Bereitstellen eines Medikaments. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch gesagt, die Politik darf durchaus Sicherungsmechanismen einbauen, wie zum Beispiel ein neues Gesetz erlassen. In dem könnte dann zum Beispiel festgeschrieben werden, dass es Pflicht ist, sich beraten zu lassen, bevor man Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann.
Übrigens gab es nach der Urteilsverkündung sogar Applaus aus Teilen des Publikums. Das erste Mal in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts. Auch für Andreas Voskuhle ist das was Besonderes.
Ich war irritiert und irgendwie auch berührt. Beides. Es war sehr ungewöhnlich. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet. Man merkte aber, dass es für viele eine ganz zentrale Entscheidung war. Ich glaube, ich habe auch ganz selten so viele Rückmeldungen auf eine Entscheidung bekommen, wie auf diese Entscheidung Briefe von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bedankt haben und die ja sehr emotional aufgewühlt waren ob dieser Entscheidung und dann häufig auch ihr Schicksal oder das Schicksal von Verwandten oder Freunden kurz dargelegt haben und sagen wollten, dass sie das sehr einleuchtend finden. Also eine sehr, sehr positive Reaktionen von sehr vielen unterschiedlichen Menschen.
Am Urteil selbst gab es aber auch Kritik, unter anderem aus der Politik. Das Argument war, es geht hier um ein Gesetz, das der Bundestag mit sehr intensiven Debatten beschlossen hat. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, das sei null und nichtig. Andreas Voskuhle hört dieses Argument häufiger. Überzeugen tut es ihn nicht.
Es ist ein klassischer Vorwurf, dass das Verfassungsgericht sich dann über eine demokratische, durch die Abgeordneten legitimierte Entscheidung hinwegsetzt. Das ist seine Aufgabe. Es muss die Einhaltung der Verfassung garantieren und gewährleisten. Und das ist dann schade, wenn sich der Gesetzgeber viel Mühe gemacht hat. Die hat er sich in diesem Fall gemacht. Und das Gericht trotzdem zu dem Schluss kommt, dass diese Regelung eben gegen die Verfassung verstößt. Natürlich gibt es einen Einschätzungsspielraum für viele faktische Dinge beim Gesetzgeber, aber es gibt eben auch eine Grenze. Gerne sprechen wir von den sogenannten roten Linien, die dann eben nicht überschritten werden dürfen. Und für die Einhaltung dieser roten Linien ist das Gericht zuständig. Das ist der Grundgedanke einer Verfassungsgerichtsbarkeit und der muss sich auch in einem Moment bewähren, in dem die Situation schwierig ist und auch viele Vorarbeiten geleistet worden sind.
Also, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber zu sehr in die Parade fährt. Dieser Vorwurf ist in der Tat so alt wie das Gericht selbst. Dieser Konflikt ist in der Rolle des Bundesverfassungsgerichts einfach angelegt. Es hat nun mal das Recht, Gesetze zu kippen, die das Parlament beschlossen hat. Eine machtvolle Position. Gleichzeitig muss es darauf achten, dass es Kontrolleur bleibt und nicht selbst mit seinen Urteilen Politik macht. Ein sensibles Thema, das man immer kritisch beobachten muss. Hier in unserem Fall bei der Sterbehilfe kann ich zwar das Bauchgrummeln aus Berlin verstehen, weil es eine wirklich sehr intensive Debatte im Bundestag war. Aber das Gericht hat gesagt, die freie Entscheidung jedes Menschen über Leben und Tod war beeinträchtigt. Der Kern der Grundrechte.
Das Urteil heißt für Helmut Feldmann natürlich nicht, dass er sofort sterben muss oder will. Wichtig für ihn ist aber, er darf selbst entscheiden, wann er es für richtig hält, sein Leben zu beenden. Das Urteil hat ihm in gewisser Weise sogar neuen Lebensmut gegeben.
Es hat Auftrieb gegeben in Verbindung mit meiner Tochter, die ich sehr, sehr liebe. Die hat auch dazu beigetragen und die oft hier ist bei mir. Wir haben sehr oft darüber geredet. Das hat mir schon Mut gegeben und Auftrieb. Und ich bin sehr erfreut, kann ich heute sagen, dass ich, wenn meine Lebensqualität nicht mehr vorhanden ist, sterben darf.
Als ich Helmut Feldmann in Mahl besucht habe, saß ich bei ihm zu Hause auf dem Sofa und habe ihn gefragt.
Wenn der Tag X mal gekommen ist, wie wird das dann ablaufen?
Meine Tochter hat mich gebeten, sie möchte dabei sein und möchte mir die Hand halten.
Das wird hier an diesem Ort?
Das wird hier auf dieser Couch passieren, ja.
Das war für mich ein Gänsehautmoment.
Helmut Feldmann ist zwar schon sehr krank und auch schwach. Wie er uns aber ja immer wieder erzählt hat, kommt es ihm nur auf den Moment an, wann die Lebensqualität nicht mehr stimmt. Vom Urteil in Karlsruhe aus dauert es noch ungefähr 2 Jahre, bis ihm der Gedanke kommt, jetzt will ich nicht mehr. Er schreibt dem Sterbehilfeverein, dem er ja schon vor längerem beigetreten ist. Eine neue Behandlung hilft ihm dann aber doch nochmal. Ihm geht es wieder besser und er entscheidet sich deshalb doch, weiterzuleben.
Ich war so glücklich und dankbar auch, so richtig dankbar, dass ich noch ein bisschen was mit ihm haben kann. Und als ich dann ja gesehen habe, auch das ging wieder bergauf und er hatte wieder mehr Lebensqualität.
Helmut Feldmann erzählt immer wieder von seiner Tochter Manuela Feldmann. Wir haben sie gerade gehört. Als wir überlegt haben, diesen Podcast zu machen, war für uns klar, wir wollen die Geschichte von Helmut Feldmann erzählen. Ich habe mich gefragt, wie es ihm wohl heute geht, ob er noch lebt. Dann habe ich ihn gegoogelt und habe seine Todesanzeige gefunden. In dieser Todesanzeige stand der Name seiner Tochter Manuela. Über einen Redakteur bei der Mahler Lokalzeitung konnten wir Kontakt mit ihr aufnehmen. Wir haben sie dann angerufen und gefragt, ob sie mit uns über ihren Vater sprechen will.
Manuela Feldmann war sofort einverstanden. Ich habe in ihrer Wohnung in Mahl mit ihr gesprochen. Manuela begleitet ihren Vater durch seine letzten Jahre. Das war sein und ihr Wunsch. Aber dann merkt sie, es geht ihm immer schlechter. Er nimmt ab, bekommt immer schlechter Luft. Sie weiß, viel Zeit bleibt den beiden nicht mehr gemeinsam.
Da habe ich so ein Selfie gemacht, aber irgendwie ist sein halbes Gesicht, habe ich nicht gut hingekriegt. So irgendwie, ne? Aber egal, und diese Sachen habe ich ja auch noch, ne?
Manuela Feldmann versucht noch Erinnerungen einzufangen von sich und ihrem Vater. Sie fahren gemeinsam in den Urlaub an die polnische Ostsee nach Swinemünde. Während sie erzählt, zeigt sie mir immer neue Fotos, die sie noch gemacht hat.
Und da sind auch zum Beispiel das Bild, wo er diese graue, die braune Jacke anhat, die beige Jacke anhat. Das war eins der letzten, also das war aus dem Urlaub in Swinemünde.
Auf dem Foto, das Manuela mir zeigt, sieht man Helmut Feldmann Eis essen.
Das war Juni 23, da waren wir am Eisstand. Da haben wir schon gemerkt, dass es wirklich auch schon schwieriger mit der Luft ist. Und er musste viel, auch er hat ja mal das Inhaliergerät auch mitgehabt und so, ne, und ja.
Nach diesem Urlaub besuchen sie auch noch Helmut Feldmanns andere Schwester, die noch lebt. Manuela Feldmann erzählt mir, dass sie sich ein bisschen gewundert hat, weil er seine Schwester zum Abschied dann doch außergewöhnlich lange umarmt hat.
Er hat dann wohl zu seiner Schwester gesagt, mach's gut, ich liebe dich. Und hat dann geweint wohl auch. Und sie hat gedacht, was hat er denn jetzt? Ich komme doch im September und so, ne? Sie hat das erst auch gar nicht mehr erzählt und ich habe das nicht mitgekriegt. Aber im Nachhinein, das war seine Abschiedstour.
Als Manuela Feldmann das erzählt, kommen mir die Tränen.
Ich muss mal eben gucken. Okay. Warten, weil ich hole mal ein Taschentuch.
Sie geht in den Flur und holt sich ein Taschentuch.
Ich habe sofort gesehen. Jetzt ist soweit. Ja.
Dann erzählt sie vom 3. August 2023, dem Tag, an dem Helmut Feldmann entschied, er will sterben.
Der hat diesen grünen Pulli angehabt und ich habe es sofort an seinen Augen gesehen und ich wusste es auch sofort. Ja, und er sagt, ich kann nicht mehr und lass mich gehen. Und dann haben wir ein bisschen geredet und dann bin ich aber nach Hause, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal selber mit mir klarkommen. Und der hat noch gesagt, bleib doch. Und ich bleib jetzt erstmal nicht und so. Und dann hat er mir so getextet und dann habe ich zurückgetextet. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann dich gehen lassen. Das ist jetzt noch das Einzige, was ich tun kann.
In den letzten Tagen vor seinem Tod verbringen Manuela und Helmut Feldmann fast jeden Tag zusammen.
Wir wollten also jetzt nicht die ganze Zeit nur weinen. So, wir haben also versucht, eigentlich so normal wie möglich. Also wir haben wirklich zusammen gefrühstückt. Der Spaziergang ging nicht mehr, weil er konnte nicht mal mehr mit dem Rollator laufen. Nachmittags haben wir noch Spiele gespielt. Mensch, ärger dich nicht oder so, ne? Es war irgendwie so skurril. So, ich hätte die ganze Zeit eigentlich so weinen können, aber wir haben auch gelacht und wir haben eigentlich noch diese Woche genossen. Aber die letzten Tage habe ich dann auch da übernachtet. Also, dass wir wirklich 24 Stunden dann waren und klar, man hat Momente gehabt, wo man geredet hat, dann saß man beim Fernsehen und dann haben wir auch geweint und dann hat er zum Beispiel dann gesagt, ach, das werde ich so vermissen, so dieses im Arm und dann ne, so. Dann war ich auch irgendwann mal und habe gesagt, ja, aber du bist ja dann tot, ich muss damit zurechtkommen, ne? Das brach dann auch mal so aus mir raus, ne? So tat mir dann aber auch wieder gleichzeitig leid und dann haben wir erst mal wieder geheult und so und also von außen betrachtet, wenn ich jetzt so im Fernsehen das sehen würde, würde ich irgendwie denken, das ist ja komisch. Die lachen auch zusammen. Was ist doch gar nicht zum Lachen? Ich kann es gar nicht beschreiben, so, ne? Und wir haben auch viele Fotos noch gemacht, also Erinnerungsfotos, wie wir da auch, Mensch, ärgere dich nicht gespielt haben. Und er hat sich auch noch gefreut, dass er gewonnen hat. Und als ich das nachher angeguckt habe, aber wirklich, ich konnte das ein Jahr gar nicht angucken, dann habe ich gedacht, wie kann man sich denn noch freuen, wenn man weiß, man stirbt? Es war eigentlich unwirklich.
In der letzten Nacht schläft Manuela Feldmann sogar bei ihrem Vater im Bett und hält seine Hand beim Einschlafen. Als Manuela mir das erzählt, muss sie kurz lachen.
Wir sind dann wirklich wir sind eingeschlafen mit Hand in Hand. So ein Liebespaar. Also, ne, so sind wir auch eingeschlafen.
Am nächsten Morgen, am 10. August 2023, frühstücken die beiden gemeinsam. Gegen Nachmittag kommen eine Mitarbeiterin vom Sterbehilfeverein und ein Arzt. Sorgfältig dokumentieren sie, dass es Helmut Feldmanns freie Entscheidung ist, sich das Leben zu nehmen. Auch vorher schon wurde Helmut Feldmann von Psychologen des Sterbehilfevereins immer wieder untersucht, um zu prüfen, ob er es wirklich ernst meint mit seinem Wunsch zu sterben. Dann stellt Manuela Feldmann Kerzen auf. Ihr Vater zieht seinen besten Anzug an und legt sich auf die Couch. Der Arzt bereitet alles für die Infusion mit dem tödlichen Medikament vor. Er legt Helmut Feldmann einen Zugang. Das Rädchen, mit dem der Schlauch der Infusion erweitert wird, sodass das tödlich wirkende Medikament in seine Blutbahn fließt, muss Helmut Feldmann aber selbst drehen. Das ist, wie schon gesagt, wichtig, damit sich der Arzt nicht strafbar macht.
Hab die ganze Zeit die Hand gehalten und dann hat er gesagt irgendwann, jetzt möchte ich, dass Sie die Flasche anhängen. So. Dann hat der das umgewechselt, die Flaschen, dann kam dieses Medikament da dran. Und dann haben wir noch mal so einen Moment, eigentlich hatten wir ja auch alles, wir haben alles schon gesagt gehabt, aber trotzdem, wir haben dann noch mal, weiß ich nicht, wir haben uns dann noch mal im Arm genommen und ich liebe dich und habe ich gesagt, du hast alles richtig gemacht. Und dann hat er einmal die Hand so weggenommen und hat an dem Rad gedreht. Und ich habe wieder die Hand genommen und es ging so schnell. Der Arzt sagte noch, das dauert 10 Minuten. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Der hat zweimal tief so geatmet, zweimal so. Und dann zweimal. Und dann war nichts.
Es klingt, als wäre alles genau so verlaufen, wie Helmut es sich gewünscht hat. Seine Tochter muss allerdings noch ein paar Formalitäten erledigen. Der Sterbehilfeverein hat ihr genaue Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Nach einer Stunde ruft sie die Polizei.
Dann habe ich da angerufen bei der Polizei und habe gesagt, also ich wollte jetzt nur melden, mein Vater hat sich vor einer Stunde umgebracht im Zuge der Sterbehilfe. Und dann bin ich wieder zu meinem Vater und dann hörte ich schon tatütata.
Dann passieren Dinge, die, finde ich, schwer vorstellbar sind, wenn man das noch nie erlebt hat. Fast wie im Tatort. Die Kriminalpolizei rückt an, dokumentiert alles mit Fotos. Der Bestatter zieht Helmut Feldmann die Kleidung aus und packt ihn in einen Leichensack.
Und dann hörte ich, wie der Sack zuging. Und ich wollte rausrennen und er hat geschrien, jetzt bleiben Sie gefälligst hier. Sie hatten ja Zeit genug, sich zu verabschieden. Das finde ich unmöglich. So geht man nicht mit Trauern um. Ja, und dann waren sie weg. Dann war der Vati weg.
Später erfährt sie noch, ihr Vater soll obduziert werden, was sie auch heute noch ziemlich wütend macht.
Ich habe den noch angeschrien bei der Polizei. Was bilden Sie sich ein? Sie können meinen Vater nicht aufschneiden. Das hat er nicht gewollt. Ich finde das unmöglich.
Wenn ich Manuela Feldmann zuhöre, merke ich, ich verstehe ihre Wut und ihre Verzweiflung. Ich frage mich, war die Obduktion wirklich notwendig? Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Essen nachgefragt, warum sie die Obduktion von Helmut Feldmann überhaupt angeordnet hat. Die Antwort, eine Obduktion sei angezeigt, wenn Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Und weil ja bei der Beihilfe zum Suizid weitere Personen beteiligt sind, müsse eben genau geprüft werden, ob da alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Als Juristin kann ich das Argument nachvollziehen. Aber als Mensch denke ich mir, das hat sich Helmut Feldmann sicher nicht unter einem würdigen Ende vorgestellt, dass er aufgeschnitten wird. Das hat mir das Gespräch mit Manuela Feldmann nochmal sehr deutlich gemacht. Ich erzähle Andreas Voskuhle das alles und frage ihn, wie er die Sache sieht, ob das passt zu dem Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben, das das Bundesverfassungsgericht formuliert hat.
Ich sehe beide Seiten. Ich sehe, dass die Polizei die Aufgabe hat, einen solchen Fall aufzuklären und natürlich auch dafür Sorge zu tragen hat, dass nicht jemand vielleicht sogar umgebracht wird oder dass so getan wird, als ob er freiwillig aus dem Leben geschieden ist, das aber gar nicht ist. Also das ist Aufgabe der Polizei, da nachzufragen und das auch aufzuklären. Umgekehrt verstehe ich natürlich, dass man, wenn man würdevoll selbstbestimmt aus dem Leben scheiden will, dass man das nicht braucht, dass die Polizei dann kommt und eine Obduktion macht und so weiter und so fort. Da einen Ausgleich zu finden, ist relativ schwierig. Ich glaube, der beste Weg ist, eben solche Verfahren zu professionalisieren. Je mehr man da Routinen entwickelt, Verfahren, die auch rechtlich angeleitet sind, desto besser kann man allen Interessen Rechnung tragen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass eine solche Unterstützung bei einem Suizid eben gesetzlich geregelt ist, dass wir wissen, wie das abläuft und dass wir dementsprechend auch vielleicht solche Dinge, wie sie da passiert sind, etwas wieder einfangen können und die Situation für alle Personen etwas erträglicher machen können.
Helmut Feldmann hat am Ende bekommen, wofür er so lange gekämpft hat. Er konnte sterben, so wie er es wollte, zu Hause, mit seiner Tochter Manuela an seiner Seite. Von allem, was danach kam, dass die Polizei in die Wohnung kam, dass er obduziert wurde, davon hat er ja nichts mehr mitbekommen.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Urteil aus Karlsruhe hat es Helmut Feldmann ermöglicht, selbstbestimmt zu sterben. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, selbstbestimmt zu sterben ist ein Grundrecht. Aber wie stellt man sicher, dass jemand diesen Sterbewunsch wirklich ernst meint? Das ist gesetzlich nicht klar geregelt. Im Fall von Helmut Feldmann wurden zwar psychologische Untersuchungen durchgeführt, aber nur, weil der Sterbehilfeverein das so vorgibt. Gesetzlich verpflichtend ist das nicht. Das heißt, Stand jetzt gibt es keinerlei Einschränkungen bei der Beihilfe zum Suizid. Der Bundestag muss auch nichts regeln, wenn er nicht will. Das Verfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aber betont, der Bundestag darf die Sterbehilfe gesetzlich regulieren, solange er das Recht auf selbstbestimmtes Sterben durch diese Regeln nicht faktisch unmöglich macht. Zum Beispiel könnte er eine gesetzliche Beratungspflicht für alle einführen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen, ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch. Mehrere Gesetzesentwürfe dazu sind allerdings schon gescheitert. Es hat sich keine Mehrheit im Bundestag dafür gefunden. Andreas Voskuhle macht das Sorgen.
Ich sehe, dass das eine schwierige Frage ist, aber ein Parlament muss dann auch mal in der Lage sein, eine solche schwierige Frage zu lösen und einen Vorschlag zu machen.
Warum die Gesetzesentwürfe im Bundestag gescheitert sind, warum es Kritik an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gab und warum es für Privatpersonen so schwierig ist, an das tödliche Medikament zu kommen, unter anderem darüber sprechen wir in unserer Hintergrundfolge.
Rote Roben.
Fälle, die Deutschland bewegen.
Ein ARD-Podcast produziert vom SWR 2026.
Mit Exona Hüseni
und Frank Bräutigam.
AutorInnen für diese Folge: Exona Hüseni und Christopher Jänert. Als AutorInnen waren an dem Podcast außerdem beteiligt Jakob Baumer, Klaus Hempel, Christoph Kehlbach und Alena Lagmüller.
Redaktion: Frank Bräutigam und Exona Hüseni.
Dramaturgie: Pia Frede.
Regie: Ulrich Lampen.
Schnitt und Mischung: Robin Zwirner.
Musik: Frank Nägele und Hannes Opferkuch.
Grafik: Katrina Bronsch.
Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle und Fabian Töbel.
Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Bei spannenden Recherchen und den News-Stories unserer Zeit. Hi, ich bin Elena Kuch und zusammen mit Kevin Ebert nehme ich euch mit zu den Hintergründen aktueller Nachrichten. Recherchiert von Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD. Wie hier in unserer Folge über Trumps Iran-Abkommen.
Dieser Iran-Krieg mit all seinen Folgen zeigt, dass Europa insgesamt enorm geschwächt ist.
Solche Einordnungen gibt es bei uns jeden Tag, ob zu den Epstein-Files, zur neuen Rechten oder auch zur Rentenreform.
Das Versprechen ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber die Lage ist ja auch dramatisch, wenn es um die Rente geht, dass wir die staatliche Rente ein Stück weit retten können, wenn wir künftig einen Teil der Beiträge an der Börse oder vielleicht besser gesagt allgemein an den Kapitalmärkten anlegen.
Unsere neuen Folgen von 11KM, der Tagesschau-Podcast, kommen immer raus, montags bis freitags ab 6 Uhr in ARD Sounds oder auch überall da, wo ihr sonst gute Podcasts hört.